Herzlich willkommen beim Zahnitalk, dem zahnmedizinischen Podcast von Studierenden. Das heutige Thema ist...
Noch unklar, aber eventuell ergibt sich das ja im Laufe der nächsten halben Stunde. Ich darf ganz herzlich begrüßen den lieben Zino Volkmann. Frohes neues Jahr an dieser Stelle. Wie geht's dir?
Frohes neues, Konstantin. Ach, mir geht's soweit gut. Gut in das Jahr gestartet. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, kann ich klagen. Also das mit dem Böllerverbot hat mich jetzt persönlich nicht tangiert. Ich finde es nicht schlimm. Ich komme auch ohne ins neue Jahr rein. Gibt da vielleicht andere, die können nicht drauf verzichten oder haben da Spaß dran. Ich habe in kleiner Runde gefeiert. Geht ja oder ging ja mit den Corona-Maßnahmen einigermaßen. Und ja, ist noch alles dran. Freue mich jetzt, dass wir jetzt wieder zusammenkommen, um einen Podcast aufzunehmen. Und ja, dachte mal, mit irgendeinem Thema, also deswegen ist das Thema der heutigen Folge unklar, weil wir haben uns ja im Vorgang so ein bisschen unterhalten, worüber wir heute sprechen wollen. Und da ist der Titel jetzt einfach, wird sich ergeben. Und ich wollte einfach mal fragen, du bist ja jetzt in Deutschland und es sieht ja so aus, als ob du jetzt dein Studium in Präsenz weiter in Valencia aufnehmen kannst. Wie ist denn da der Plan, der Fahrplan, der Reiseplan?
Ja, ganz genau. Also momentan bin ich noch in Deutschland. Morgen geht es wieder zurück. Also heute haben wir den 5. Januar, also am 6. Januar geht es für mich wieder nach Spanien, Valencia. Bislang sieht es so aus, dass glücklicherweise die Flüge stattfinden. Noch ist die Crew scheinbar nicht in Quarantäne. Es sind ja unheimlich viele Flüge jetzt ausgefallen in der letzten Woche. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, dass alles morgen schon mal klappt. Und ja, dann geht es für mich morgen nach Spanien und am Montag geht es wieder weiter in der Uni. Zum Glück habe ich jetzt keine Vorlesung mehr, weil bei uns ist immer im Januar die vorlesungsfreie Zeit sozusagen. Dafür haben wir dann Prüfungen im Januar. Klinik geht natürlich weiter, praktische Kurse gehen auch weiter, aber alles vor Ort. Tatsächlich nicht mal FFP2-Maskenpflicht, das ist meistens OP-Maske reicht aus. Zumindest in den Praktikern in der Klinik müssen wir 2 Masken tragen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Das heißt, wir tragen eine FFP2-Maske und darüber noch eine OP-Maske tatsächlich. Okay. Doppelt hält besser.
Ja, das ist... Okay, genau. Also was? Das höre ich, glaube ich, zum Ende. Okay, ja, okay, gut.
Ist eine interessante Methode, ne?
Also, dann habe ich tatsächlich den Titel, den Arbeitstitel für die Folge schon. FFP3-Maske, Fragezeichen, und dann, nee, keine Ahnung. Das ist vielleicht dann doch noch nicht das Thema, aber es ist trotzdem, das höre ich zum ersten Mal. Also ich habe das schon gesehen, aber bringt das? Also...
Ich weiß es nicht, außer dass man noch schlechter Luft bekommt, weiß ich nicht, wie viel das tatsächlich bringt, um ehrlich zu sein. Ach, und man sieht auch viele, selbst die Profs, die dann da rumlaufen, die dann die FFP2-Maske gar nicht hinter die Ohren ziehen, sondern einfach locker hängen lassen und sie dann einfach nur halten lassen von der OP-Maske. Das bringt gar nichts, weil natürlich dann alles drumherum frei ist. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das so viel bringt, um ehrlich zu sein. Aber das bleibt natürlich hier zwischen uns.
Naja, und der Welt.
Also und der Hörerschaft natürlich. Aber wir sind ja eine große Familie. Nein, genau. Also so sieht das Ganze aus, wenn man dann am Patienten ist. Wir haben immer so eine schicke OP-Kleidung an, das heißt so klassisch wie ein Chirurg laufe ich rum, auch noch mit Kopfbedeckung, wie gesagt 2 Masken, dann noch einen Face Shield, also Gesichtsschutz letztendlich, und dann on top hat man noch einmal Kittel drüber, was auch natürlich super ist nach jedem Patienten, wenn man über Nachhaltigkeit sich Gedanken machen möchte, eben anzieht. Also du bist da wirklich eingepackt bis sonst wohin, überziehen noch die Stühle mit so einer Klarsichtfolie, die man auch im Supermarkt kaufen kann, weil das nochmal ein Extraschutz sein soll. Also ich weiß nicht, ob das einfach irgendjemand sich ausgedacht hat, damit das Hygienekonzept steht. Das ist tatsächlich an allen Unis so. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt in Spanien. So sieht es auf jeden Fall momentan aus. Testung, das ist ja auch so ein Thema, wenn man in Deutschland guckt, da kannst du ja wahrscheinlich noch ein bisschen was zu erzählen. Also ich wurde bislang noch nicht ein einziges Mal getestet in Spanien. Es wird immer eine Temperatur gemessen, wenn man reinkommt. Und das war es. Nicht mal ein Impfnachweis. Patienten hatte ich behandelt, die mir ganz stolz erzählen. Man darf nicht vergessen an dem Punkt, die haben 93% Impfquote. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch höher ist in Spanien. Und da habe ich dann Patienten, die dann da reinkommen und sagen, ja, ich bin nicht geimpft, weil das kann ja irgendwas mir antun oder was auch immer, welchen Grund es gibt. Aber das erzählen sie dir auch ganz stolz und dann geht es halt los. Das heißt, wie gesagt, du hast da Patienten, bis auf Temperatur gemessen wird nicht, bei dir selber auch nicht. Jetzt im Dezember hatten sie allgemein 2G mal eingeführt in Spanien und wir haben gerade eine 1600er Inzidenz. Deswegen fahre ich tatsächlich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen nach Spanien.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. 1600 ist ja dann doch nochmal ein bisschen. Wir hatten, glaube ich, ab 50 schon eine Inzidenz von 50, hatten wir schon extremere Maßnahmen als vorgestellt. Aber das ist jetzt inzwischen schon, also wir sind in einem Maßstab, das ergibt für mich gar keinen richtigen nachvollziehbaren Sinn. Also ist einfach so. Das jetzt von Inzidenzen abhängig zu machen, also wenn man sowas hört zumindest, 1600, das klingt ja schon so eigentlich nach Ausnahmezustand und man müsste das Land abriegeln, aber du fliegst morgen hin, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei.
In diesem Sinne,
ja, aber wenn
das war dann vielleicht auch die letzte Folge.
Ja, hoffentlich nicht. So, ich würde dich dann da eigentlich, ich wollte dich ja eigentlich mal besuchen kommen, aber tut mir leid, das verzögert sich jetzt einfach.
Ja. Nein, aber ich sag mal, um jetzt da auch mal ein bisschen wieder eine runde Sache reinzubringen, also wie gesagt, man fühlt sich trotzdem noch sicher, so ist es nicht. Klar, man hinterfragt es ein bisschen, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Ja. Der anderen Seite kann man natürlich hier auch hinterfragen, teilweise will ich gar nicht so sagen, da soll jeder sich so seine eigene Meinung einfach zu bilden. Ja. Was ich sagen kann, einfach, dass die Krankenhäuser wirklich noch gar nicht voll sind, da ist noch alles super. Das ist halt jetzt deren Maßstab, das heißt, die orientieren sich in Spanien, die machen das ein bisschen wie die. Und ich glaube, die Dänen haben relativ einen ähnlichen Stil und so fahren die gerade in Spanien. Bislang funktioniert es. Tatsächlich hat es im Dezember leider 3 Kommilitonen erwischt mit Corona. Ich weiß nicht, ob die es in der Klinik eingefangen haben oder beim Feiern gehen, weil wie gesagt, alles offen ist und weiß nicht, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich das einzufangen. Aber die waren natürlich dann auch nicht mehr in der Klinik, konnten aber leider auch nicht Weihnachten zu Hause verbringen, was natürlich ärgerlich ist.
Ach du Schande. Ja, okay, also, das ist dann natürlich doppelt schwierig dann. Also wenn du da in einem fremden Land sowieso schon studierst und dann, sagen wir mal, nicht rauskommst, wenn du da, ist halt Risiko einfach auch, ne? Also das Reisen ist im Moment ein Risiko. Ich finde das ziemlich dramatisch. Ich kann mal ganz kurz, wenn du magst, aus Deutschland berichten, wie das jetzt so in NRW zum Beispiel ist. Ja, genau, ich studiere ja in Bonn und an den Universitäten in NRW ist es jetzt so, dass auch für Geimpfte, erstens gibt es jetzt ich glaube, für alle Unis in Deutschland oder beziehungsweise fürs gesamte Gesundheitswesen eine Impfpflicht. Das heißt, Berufstätige oder Auszubildende in der, ist ja auch Berufstätigkeit, oder in der Lehre Befindliche, müssen sich impfen lassen, was ich auch völlig legitim finde. Aber jetzt fahren wir zusätzlich noch, zumindest in den meisten Universitäten, eine Teststrategie, um halt wirklich auch sicherzustellen, dass sich hier niemand infiziert. Also konträr zu dem, was du aus Spanien berichtest, ist es so, dass die hier noch sehr auf Tests schwören. Wir haben auch an der Fakultät hier in Bonn die Möglichkeit, dass 2 verschiedene Testzentren uns das anbieten, auch PCR-Tests für Studierende unentgeltlich sozusagen zu machen, finde ich eine feine Sache, so gerade für die Leute, die Angehörige haben oder auch halt vor Weihnachten zu ihren Familien wollten und auch keinen anstecken wollten, weil die halt vielleicht eine Risikogruppe in der Familie haben, eine Oma oder sowas und wie gesagt, hier wird getestet, hier funktioniert das zumindest ganz gut. Muss allerdings auch sagen, dass bei uns OP-Masken reichen. Ne? Und ich meine, eine gut platzierte OP-Maske, also wenn die wirklich dicht ist, das merkt man ja, ist meiner Meinung nach für meine persönliche Empfindung absolut ausreichend, um jetzt zum Beispiel Aerosole abzuhalten, bevor ich sie inhaliere. So. Sagen wir es mal so.
Ja.
Jetzt haben wir das ja ausführlich mal besprochen, jetzt würde ich ja das Thema gerne abschließen, weil es ist halt ein leidiges Thema, es ist der Corona-Blues, wir sind jetzt, ich habe das Jahr aufgehört zu zählen, alle haben ja gesagt, 2022 wird unser Jahr und es wird besser, wir drücken uns die Daumen und dass das auch in der Zukunft so ist, aber was haben wir denn sonst so für schöne Themen? Wir haben ja, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, wir haben ja bis auf Corona jetzt noch gar nichts, was uns so im Alltag so richtig beschäftigt hat, aber wir haben vieles vor.
Auf jeden Fall. Und ich sag mal, was uns natürlich täglich eigentlich beschäftigt, ist ja das Thema Green Dentistry. Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin, wie geht's weiter? Und ich denke, wenn es vielleicht nicht unser Jahr wird, im Sinne von alle Freiheiten genießen, kann es aber das Jahr des Stupas, der Nachhaltigkeit des Themas Green Dentistry werden. Darüber können wir ja gerne quatschen. Du hattest ja, glaube ich, Ende des Jahres ein ganz spannendes Meeting, wo es so ein bisschen um die Ausrichtung geht, auch, sage ich mal, auf internationaler Ebene im Bereich IRDS. Ich hatte ja noch 1-2 spannende im Dezember gehabt, wo es unter anderem spontan nach Meeting ging, nach Madrid ging.
Das ist nicht in China, dieses Meeting. Also, ja. Na gut, komm.
Oh Mann, okay, jetzt fangen wir uns mal wieder. Nein, auf jeden Fall ging es spontan noch nach Madrid tatsächlich. Und wir hatten ja noch einen Vortrag in Indien, was auch mal ganz interessant war. Ich weiß gar nicht, womit wollen wir anfangen, Konstantin?
Was denkst Erstmal, du? Dass wir nicht in Indien waren, aber dass das also diese Veranstaltung von Indien mehr oder weniger ausgerichtet wurde. Ich finde, das ist jetzt, wo du es angeteasert hast, mal der Einstieg so. Ich meine, wie sind wir denn nach Indien gekommen, mein lieber Zino?
Ja, das ist eine gute Frage. Letztendlich war das ja ein recht spontaner Anruf, auch bei dir.
Ja, das stimmt.
Es darum ging, ja, es ist jetzt der Universal Health Coverage Day. Vielleicht, wer es nicht weiß, das ist ein Tag, der am 12. Dezember zelebriert wird, gemeinschaftlich von der WHO und den Vereinten Nationen, wo es letztendlich darum geht, es gibt ja Nachhaltigkeitsziele, 17 Stück insgesamt von den Vereinten Nationen, die SDGs. Vielleicht kennt man das unter dem Begriff. Und da ist ein Ziel, das ist Nummer 3, die Gesundheit. Und da gibt es ein Unterziel, das ist 3.8. Und das ist Universal Health Coverage. Das heißt, dass jeder letztendlich das Recht hat auf medizinische Versorgung. Und dieser Tag wird eben am 12. Dezember zelebriert. Jetzt wieder zurück zu der Geschichte, also in Indien. war zusammen mit der Vereinten Nation und dem Sri Ramanjka Institut for Higher Education das
man
Event
kennt's, des Universal
natürlich auf jeden Fall nein auf jeden Fall wurde eben dort der Universal Health Coverage Day eben von der Oral Health Perspective zelebriert. Natürlich spielen auch wir eine immense Rolle, eine wichtige Rolle. Die Mundgesundheit gewann und gewinnt in Zukunft einen immer wichtigeren Stellenwert, um halt wirklich Universal Health Coverage, um auch Gesundheit zu erreichen. Das geht von NCDs, also den Non-Communicable Diseases, wo Karies Platz 1 ist und die Parodontalerkrankung, meine ich, auf Platz 6 ist. Ja. Sieht man halt, welche Relevanz wir haben. Und wenn man halt über NCDs spricht, das ist wie Diabetes zum Beispiel, also chronische Erkrankungen, die nicht übertragbar sind, primär und da, was halt immer relevanter ist und warum dadurch auch die Mundgesundheit immer wichtiger ist, dass man sich halt Risikofaktoren teilt, sei es Rauchen, sei es Zucker, sei es Alkohol, die verschiedensten Risikofaktoren, die teilen wir uns eben, also wir im Sinne von die Zahnmediziner mit den Allgemeinmedizinern und deshalb gewinnt halt die momentan Oral Health so an Bedeutung, weil es halt auch immer mehr Assoziierungen neben Diabetes und Parodontalerkrankungen gibt es jetzt auch schon die ersten Hinweise, dass Porphyromonas gegen Gingivalis zum Beispiel ein Bakterium, was eben auftritt bei Parodontitis, eben die Blood-Brain-Barrier eben sozusagen passieren kann und bestimmte Mediatoren für eben Alzheimer nach oben treibt. Das heißt, da gibt es scheinbar auch schon Verbindungen, wie genau, da wird gerade dran geforscht. Es ist auf jeden Fall unheimlich spannend zu sehen, wie sich auch, sag ich mal, unser Berufsfeld eben verlagert. Jetzt schweife ich gerade ab.
Nee, alles gut. Also während dieses Bakterium das Parodontitis auslöst, kannst du es nochmal sagen, wie es heißt?
Porphyromonas gingivalis.
Passiert die Blutgehirnschranke. Also
ganz drin, genau.
Währenddessen passiert aber auch, dass die Zahnmedizin interdisziplinärer wird und dadurch halt auch viel mehr, Kontakte zu anderen Fachkreisen sozusagen entstehen. Und um den Bogen vielleicht mal so ein bisschen zu schließen und wieder auf Indien zurückzukommen, das ist so gelaufen, dass wir ja da Vorträge gesehen haben und du hast ja auch für uns gesprochen, also sprich uns Zahnmedizinstudierende, haben wir eine Einladung von unserem lieben Freund Gerhard Seeberger bekommen, der uns da die Möglichkeit gegeben hat, einfach mal so ein bisschen frei über das Thema und das Students Perspective, also die studentische Sicht der Dinge, darauf zu kommentieren. Und man merkt einfach, dass du da schon extrem gut drin bist in dem Thema. Und ich glaube, so für die Leute, die das interessiert, die haben da jetzt schon mal so einen groben Sketch jetzt mal gesehen und wissen jetzt auch, worum es da ging. Also um es einfach nochmal so ein bisschen darzustellen, ich erinnere mich, dass einer der Vorträge von einem indischen Professor auch über die ganz blöd gesagt, jetzt sind wir wieder bei Corona, aber die Auswirkungen der Pandemie auf zum Beispiel den globalen Handel haben, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Containerschiff aufgrund der Pandemie anders von A nach B kommt und dadurch halt höhere Zölle zahlen muss und dass wir im Endeffekt dann, wenn da unsere Bedarfsmaterialien, seien es jetzt zum Beispiel die Plastikkittel für Valencia drauf sind, die dann halt teurer werden, dass also quasi alles miteinander zusammenhängt. Und das ist einfach, also glaube ich, diese Weitsicht, die man durch solche Veranstaltungen dann halt bekommt, weil dadurch entstehen ja höhere Bepreisungen und dass man dann halt sagen muss, ah, okay, da sollte dann die EU oder wer auch immer, welche Institution sich dann halt das auf die Kappe schreibt, sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung für jeden bezahlbar und erreichbar bleibt, dass das einfach alles Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. So, also ich weiß nicht, jetzt schweife ich vielleicht ab, aber ich habe es versucht auf den Punkt zu bringen. Aber das ist so ein bisschen der ganze Hintergrundgedanke, dass bei diesem Universal Health Coverage Day oder grundsätzlich bei dieser Institution so ein bisschen ein Roundtable, also ein runder Tisch, mit dem alle oder wo jeder die Möglichkeit hat, so ein bisschen aus seiner Perspektive was zu berichten und sich eigentlich gegenseitig so ein bisschen Inspiration und ja, Input zu geben, ne?
Auf jeden Fall. Und man lernt halt oder man gewinnt auch einfach Einblicke nicht nur über die Profession hinaus, sondern eben auch wirklich, wie du schon meintest, eben auch regional schaut man sich, was läuft in anderen Ländern gut, was läuft nicht so gut. Und ich sage mal, dieses ganze UHC ist ja einfach auch unter dem Spannschirm der Nachhaltigkeit letztendlich aufgebaut. Das hängt halt alles zusammen. Und ich sage mal, das hat uns, finde ich, auch nochmal wirklich einen guten Weitblick gegeben, worauf sich vielleicht auch unsere Arbeit in Zukunft eben fokussieren sollte. Wie du, man merkt ja bei uns beiden, man kann da irgendwie Stunden drüber reden, man kann da so, also weiß ich nicht, man kann da wirklich, es ist so faszinierend tatsächlich, wenn man da mal ein bisschen in die Welt eintaucht. Deswegen, auch wenn Leute hier gerade zuhören, vielleicht auch Leute, die bereits im FVDZ sind, sich vielleicht auch engagieren möchten, man kann auch gerne mal einfach, wenn wir das nächste Mal ein Meeting machen, wir wollen ja auch mehr offene Meetings machen letztendlich, auch einfach mal dazukommen, Einblicke gewinnen. Also es ist noch viel mehr letztendlich als nur klassischer Klimaschutz, was natürlich immens wichtig ist und ein großer Pfeiler ist, aber wenn man einfach mal schaut, wo die Zukunft hingeht, unserer Profession, es ist halt unheimlich spannend und wir sind da gerade in einer sehr, sehr tollen Phase. Vielleicht können wir ja auch so ein bisschen was erzählen, weil wir wollen ja nicht nur, das heißt nur, das ist das, was wir natürlich machen, nicht nur politisch und standespolitisch eben darauf aufmerksam machen. Wir möchten ja letztendlich auch starten, eben wissenschaftliche Expertise eben auch nach außen hin zu tragen, dass nicht nur wir das Wissen haben, sondern alle Leute da draußen. Was ist denn da so unser Ziel? Welche Möglichkeiten kann es vielleicht für 2022 geben, Konstantin?
Ja, also die Sache ist nämlich die, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wir sind später die, ich sage jetzt nicht Weisungsdelegierten, aber Leute kommen ja zu, Patienten kommen zu uns, fragen und Patientinnen und ich gender gerne, die fragen uns natürlich auch und um unseren Rat. Und da müssen wir natürlich auch parat wissen, was wir denen sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Nachhaltigkeit sagen, wenn wir sagen, hier, die Bohrer, mit denen ich hier bohre, die sind aus erster Hand astreine Qualität und absolut unbedenklich für das Klima, dann ist das ja was. Also das muss man jetzt nicht jedem Patienten auf die Nase binden, aber das ist so ein bisschen auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken, den man anderen Leuten als Vorbildsfunktion vorleben sollte. Also ich denke da jetzt nicht nur an Kinderzahnmedizin, dass man den Kindern dann sagt, hier, pass auf, deine Zahnbürste ist aus Bambus, da musst du jetzt ganz, das ist gut, weil dann der Regenwald irgendwie verschont bleibt und dann fragen die, hä, Bambus ist doch aus Holz, der arme Regenwald. Und dann muss man den halt wirklich, also man muss doch imstande sein, den Patienten später zu erklären, warum man was tut. Und das gilt nicht nur für den zahnärztlichen Beruf, sondern auch grundsätzlich um die Themen Nachhaltigkeit. Und da stehen wir gesellschaftlich in der Verantwortung, so wie jeder andere Mensch auch. Und wir versuchen jetzt mal, also ich denke mal, das ist so die Zielsetzung oder die Leitlinie für 2022, uns zu Experten auf diesem Gebiet zu machen, ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe ja gerade schon ausgeholt und gesagt, dass Containerschiffe indirekt damit zusammenhängen, dass die Bepreisung unserer Bedarfsmaterialien ausschlaggebend ist, oder sind. Und dass du da dann halt einfach schon ansetzen musst mit dem Gedanken, okay, woher beziehe ich denn meine Materialien? Kaufe ich die jetzt einfach billo irgendwie im Internet und sag mir, ist mir egal, Hauptsache ich zahle da wenig für. Aber dann ist im Endeffekt dann in 20 Jahren müssen wir alle irgendwelche Gas- oder Sauerstoffcontainer tragen, weil wir unser Klima komplett verpestet haben oder wir einfach nicht absehen können, was für einen Schaden wir mit unserem Handeln verursachen. Also irgendwo beißt sich die Maus in den Schwanz und es ist ein ewiger Kreis, dass wir zurück auf diese Nachhaltigkeit kommen. Und das soll für uns jetzt auch die Motivation sein, aus dieser Green Dentistry-Geschichte mehr als nur irgendwie so ein Plastikbecherverbot zu erwirken, sondern dass man wirklich sagt, wir wollen da wissenschaftliche Grundsätze aufstellen, an die es sich zu halten gilt, weil das einfach im Prinzip von der Wissenschaft unterstützt wird. Und da haben wir im Moment großartige Möglichkeiten, einfach mit diesem UHC, also Universal Health Coverage Day, als Einstieg oder der COP26, wo du ja auch schon gesprochen hast. Das wiederholt sich jetzt immer wieder, ich werde das andauernd sagen, aber es sind einfach ja, es waren ja die Einfallstore Chancen zu nutzen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine neue Approbationsordnung für Zahnärzte durchlese und dort sehe, dass es dort die Möglichkeit gibt, fakultative Wahlfächer anzubieten, ne, dann denke ich mir, warum wird denn da jetzt zum Beispiel nicht irgendwie proaktiv was gemacht? Und das machen wir ja jetzt. Zum Beispiel mal ein Fach etablieren, was eventuell, oder sei es einfach nur ein Workshop oder ein Seminar am Anfang, aber wo man einfach genau über diese Inhalte referiert und darüber nachdenkt, was kann ich persönlich tun, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Und die Zukunft nachhaltig gestalten, das klingt so, als ob ich jetzt in den Bundestag gewählt werden möchte, weil das ist einfach so ein Wieselwort oder so eine gedroschene Floskel. Aber alleine mit diesen Beispielen, um es einfach mal ein bisschen zu veranschaulichen und darzustellen, da haben wir, glaube ich, eine großartige Möglichkeit, in den nächsten Monaten einfach mal vielleicht einen Kongress auf die Beine zu stellen, online meinetwegen oder ein Hybrid oder das, je nachdem, wie es die Situation zulässt, aber dass wir da irgendwie was auf die Beine stellen, um halt so ein Grundverständnis für Nachhaltigkeit neu zu etablieren. Weil ich finde, im Moment, wenn du so in den Supermarkt gehst und mach das mal selber, also geht mal alle in den Supermarkt und guckt mal einfach, wie viele berühmte Firmen, die man so kennt, ne, ich nenne jetzt mal keine, aber für ganz normale Haushaltsprodukte schreiben sich da jetzt so drauf, eco-friendly, very good, hier 10-mal zertifiziert, und dann guckst du mal dieses Patent nach, was da irgendwie das Zertifikat ausstellt, und denkst so, keine Ahnung, das ist jetzt irgend so ein Startup, was jetzt irgendwie eine Webseite hat, die absolut nicht seriös ist. So. Und dann weißt du halt einfach, das ist halt so dieses sogenannte Greenwashing. Und da müssen wir auch meines Erachtens als zukünftige Ärzte und Ärztinnen im Heilberuf einfach dafür sorgen, dass die Leute das wissen. Also wir müssen auch Übermittler dieses Wissens sein. Du gibst ja wenn du eine Prophylaxebehandlung durchführst, dann versuchst du dem Patienten auch was Nachhaltiges in die Hand zu geben, dass er sich selber helfen kann. So. Und das muss auch der Gedanke hinter Green Dentistry sein, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du das?
Also ich sehe das ganz genauso, Konstantin. Das ist ja das, warum wir das Ganze machen. Und ich fand das ganz schön, als du gemeint hast, Verantwortung übernehmen. Weil man darf nicht vergessen, dass von der ganzen CO2-Bilanz allein in Deutschland der Gesundheitsbereich um 5 bis 5,5%, je nachdem, welche Statistik man sich ausschaut, eben der Gesundheitsbereich produziert. Ein Krankenhaus hat im Durchschnitt eine CO2-Produktion, da reden wir über Krankenhäuser gerade, wie eine Kleinstadt mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern. Ich sage mal, wenn man das runterbricht, haben wir auch als Zahnärzte natürlich eine riesen CO2-Produktion. Und was du eben meintest, wir müssen uns zum Expertinnen und Experten machen. Da geht es ja gar nicht um uns zwei, sondern wenn wir über wir sprechen, geht es ja um uns, die Ärzte, die Zahnärzte natürlich. Denn wir stehen im täglichen Austausch mit Patienten. Das heißt, es, finde ich, geht noch einen Schritt darüber hinaus, dass wir natürlich wissen, was für Materialien benutzen wir, aber eben auch in Dialog gehen mit dem Patienten. Welche Möglichkeiten gibt es, zum einen zur Praxis vielleicht zu kommen? Weil wir wissen ja beide, Mobilität macht fast ein Drittel, das heißt sozusagen Anreise, Abreise, eben aus von der CO2-Produktion einer Zahnarztpraxis beispielsweise. Ja, das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, zur Praxis eben zu kommen? Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Wie kann ich das etablieren? Das heißt, wir können immer wieder auch in Gesprächen das eben auf sozusagen mit einbringen und eben zusammen das Thema durchlaufen, was halt einfach auch eine Wichtigkeit ist. Und genau das ist ja da, wo die Reise hingehen soll. Vielmehr, ich muss es jetzt gar nicht wiederholen, was du gesagt hast. Das ist ja wirklich das Schöne letztendlich und das auch mit Green Dentistry. Und ich finde, das ist halt auch einfach neben der Nachhaltigkeit. Und wir sprechen über UHC und dazu zählt ja letztendlich auch die Versorgungssicherheit. Gerade wenn man sich das mal in Zukunft anschauen wird, wo geht die Reise hin? Ich sage mal, wenn man sich Statistiken anschaut, das ist gruselig. 2023, das ist nächstes Jahr, erreichen knapp, ich will nicht gar nicht lügen, um die 60% des Renteneintrittsalters der niedergelassenen Zahnärzte und Zahnärztinnen. Ja. Das heißt, wo geht die Reise dahin? Mobilität nimmt zu. Das heißt, man sieht wieder zum einen, dass das zusammenhängt, Nachhaltigkeit, Patientenversorgung, Mobilität, CO2, aber letztendlich damit auch vielleicht die Qualität der Patientenbehandlung, weil gerade das, was Deutschland ja auszeichnet, was auch unsere Arbeit auszeichnet vom Verband, ist ja einfach wirklich, dass wir hier im Vergleich zu anderen Ländern wirklich noch eine flächendeckende Patientenversorgung haben.
Ja, eine freiberuflich selbstorganisierte, und das ist ja genau der Punkt, wenn ich dir da mal ganz kurz reingrätschen darf, weil das ist genau der Anreiz, den ich da sehe, für uns da auch weiterhin Gas zu geben, weil du hast es gerade richtig auf den Punkt gebracht, also diese ganzen Emissionen und das CO2 der Praxen ist tatsächlich mobilitätsabhängig, also sprich, wie kommt die Belegschaft zur Praxis und vor allen Dingen die Patienten, ne? Also es ist schon so doof, das klingt, aber meiner Meinung nach beinhaltet Green Dentistry auch, wenn du auf deiner Webseite oder irgendwie, wie man Möglichkeit findet oder auch in der Praxis die Möglichkeit irgendwie anbietest, den Patienten und Patientinnen zu erklären, hier, so kommt ihr über öffentliche Verkehrsmittel am einfachsten zu mir in die Praxis. Und jetzt hast du gerade was angeschnitten, nämlich das Renteneintrittsalter für Zahnärzte, nur Rente kriegen ja nicht in dem Sinne, sind ja privat sich, aber egal, auf jeden Fall wird es weniger Zahnärzte geben, wenn die Babyboomer in Rente gehen und dann kommt Versorgung natürlich wieder ins Spiel, weil die oder beziehungsweise die Leute müssen, um es jetzt einfach mal auf den ländlichen Raum runterzubrechen, weiter reisen, wieder in Anführungszeichen mehr CO2 verursachen oder halt auf das Thema Mobilität zu sprechen kommen. Aber wie kann man das denn jetzt besser machen? Also wo siehst du da den Ansatz für Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt auf so ein, ich sag mal, Versorgungsproblem im ländlichen Raum zum Beispiel zu sprechen kommen?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich zum einen, das ist ein Thema, das wir noch gar nicht thematisiert haben. Das ist eigentlich Alleinstellungsmerkmal für eine eigene Podcast-Folge, ist natürlich das Thema Digitalisierung. Das wird unheimlich viel machen, gerade Patientenkommunikation. Ist natürlich schwierig im zahnmedizinischen Bereich, sage ich mal, Telemedizin zu etablieren. Das wird zumindest eine Möglichkeit sein, vielleicht mal eine Reise eben zu reduzieren. Das heißt, dass ein Patient nicht wirklich die ganze Zeit kommt, sondern auch wieder interprofessionell. Das ist ja auch eine Geschichte, was ich unter anderem in Amerika mitmache. Das heißt sozusagen, das ist Interprofessional Collaboration in Practice, das heißt interprofessionelle Zusammenarbeit. Das heißt zum Beispiel, dass wir Hand in Hand mit Pflegern zusammenarbeiten, in Altersheim, mit Leuten vor Ort, die vielleicht dann schon mal die erste Untersuchung machen können, schauen, okay, wenn da mal im Mund schauen, ist da wirklich Karies, woher können die Schmerzen kommen, dass die erste Untersuchung machen und sagen, gut, Herr Dr. Schrader, kommen Sie mal dahin gefahren oder es ist gar nichts, da reicht jetzt erstmal, wenn der Patient erstmal 3-4 Tage nichts macht und dann schauen wir nochmal. Ich sage mal, das sind halt Möglichkeiten, wo die Reise hingeht, aber auch, sage ich mal, Existenzgründung, Niederlassung, das ist halt auch was wir fördern müssen. Ich denke mal, dazu können wir auch mal mit dem guten Jan, vielleicht von der Augsmed, auch mal eine Podcast-Folge hinmachen. Das heißt, wir brauchen innovative Modelle. Das heißt, wir müssen die Niederlassung auch wieder interessanter machen, auch im ländlichen Raum. Was bedeutet es eigentlich, auf dem Land zu arbeiten? Weil da haben wir auch schon so ein bisschen mit Marvin ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Er selber möchte ja aufs Land, was ja klasse ist. Ja. MVZ-Strukturen, gerade in investorengeführte MVZs sich eben nicht breit machen und leider, dazu kannst du ja vielleicht auch noch mal was sagen, kommen die ja meistens gar nicht in die ländlichen Strukturen. Zwar kauft man da gerne mal ein Krankenhaus auf, aber dann geht es ja doch lieber in die Ballungsräume. Naja. Und ich sag mal, das sind halt Themen, mit denen wir uns auch schon als Studierende beschäftigen müssen, weil es ist nicht lange hin und dann stehen wir selber an der Entscheidung, was machen wir? Anstellungsverhältnis im IMVZ vielleicht, wo die Bezahlung anfangs ganz gut ist, aber wo geht die Reise weiterhin? Ich sag mal, wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch einen ärztlichen Auftrag eben verfolgen.
Ja, also ich denke mal, dass solche Faktoren wie zum Beispiel, wo lasse ich mich nieder, nicht davon abhängig sein sollten, ob ich jetzt zum Beispiel das schaffe, weil ich glaube schon, dass viele sich davor sträuben, sich jetzt zum Beispiel niederzulassen. Ich rede ja viel mit meinen Kommilitonen aus den Examenssemestern und die sagen mir auch, dass das Erste, was sie jetzt erstmal brauchen, ist eine gewisse Sicherheit, um vielleicht Schulden abzubezahlen oder um einfach mal so ein bisschen Ruhe ins Leben einkehren zu lassen, weil es ist ja echt auch unter Pandemiebedingungen immer noch ein verdammt stressiges Studium und du willst in der Assistenzzeit ja wirklich viel lernen. Und wenn du dich dann da schon irgendwie mit dem Gedanken beschäftigst, irgendwann selbstständig zu sein, dann schaffst du das in den 2 Jahren nicht parallel, da irgendwie noch ein Praxiskonzept irgendwie auf die Beine zu stellen. Also die meisten halt nicht. Wenn du das wirklich ganz dringend willst, dann gibt es dann Mittel und Wege und da gibt es ja auch im Verband ein Angebot, was dir dabei hilft. Aber das ist genau der Punkt, dass wir jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen müssen und auch die Leute so ein bisschen motivieren müssen, dass wir dafür zuständig sind. Also wir als Berufsstand, dass wir dafür zuständig sind, die Versorgung in der Zukunft sicherzustellen. Also wir müssen den Ball, bevor er uns ausrollt, annehmen und ins Tor schießen, weil sonst wird das nichts. Und weil ich sehe da ein ganz großes Problem tatsächlich, was du gesagt hast, mit den Ballungsgebieten. Die meisten IMVZs sind einfach tatsächlich da, wo es Kohle gibt, wo die Menschen sind, aber wo die, ich sag mal, Bevölkerungsstruktur so ein bisschen rar gesät ist. Ich gucke jetzt auf viele ostdeutsche Bundesländer oder wie gesagt, da gibt es auch in Schleswig-Holstein teilweise, also da, wo ich ja herkomme, fährst du mal gerne eine halbe Stunde und siehst da niemanden und dann grüßt du vielleicht wen. Aber eine Arztpraxis wird da ganz bestimmt nicht aufmachen, weil sich das da in dem Sinne in Anführungszeichen gar nicht rentieren kann. Das sind ganz viele Aspekte, die du jetzt schon angerissen hast, auch mit Digitalisierung, was da jetzt möglich wäre in der Zukunft, um das Angebot so ein bisschen attraktiver zu machen, dass sich da auch so eine Landpraxis lohnt. Also mit, ich sage jetzt nicht Online-Terminvergabe wird es regeln, sondern tatsächlich so Telemedizin. Ne? Mir kam da gerade so die Idee, als du gesprochen hast, wir haben ja in der neuen Approbationsordnung, wieder mein Lieblingsthema, aber auch die Möglichkeit, gewisse Praktika bei Zahnarztpraxen abzuliefern. Ne? Und ich denke mir gerade für so eine 01, für, sagen wir mal, wo man in Anführungszeichen noch nicht Telemedizin benutzen könnte, aber einfach mal, ich sag, die Zahnmedizinstudierenden aus der Klinik, die dann formulieren, weil ich glaube, das wird ja in der neuen Approbationsordnung so sein, dass du eine Praxisformulatur machen musst, dann da einfach mal mit auf diese Reise zu schicken und einfach mal zu gucken, vielleicht kann man die da mit einbinden in diesen Prozess. Weißt du, was ich meine? Also es klingt jetzt ein bisschen kryptisch, wenn ich das so erzähle. Und wenn man vor allen Dingen keinen Blick hat, was in der neuen Approbationsordnung steht, einfach nochmal zusammengefasst, Praxisformulatur und die Möglichkeit, eventuell diesem Versorgungsproblem, vor dem wir stehen, so ein bisschen entgegenzuwirken. Da können wir als Studierende wahrscheinlich eine Menge für machen, weil ich denke, da wird es niemanden geben, der sagt, oh nee, das finden wir jetzt eine schlechte Idee. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, den ländlichen Raum zu stärken. Und vielleicht verliebt sich ja der eine oder die andere in das Land und sagt dann auch so wie Marvin, und ich bin gespannt, was er dann zu berichten hat, wenn es für ihn dann zurück nach Salzwedel geht. Ob das da nicht vielleicht doch eine Perspektive für die Zukunft ist, weil du dir da wirklich noch ein Haus leisten kannst. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich jetzt gesehen habe, was mit den Immobilienpreisen aus meiner Heimatstadt los ist. Das ist im Moment der Wahnsinn. Ich denke, das Land wird eine Renaissance erleben.
Auf jeden Fall. Und gerade die Idee, die du hattest, dass man die Formulaturen, sage ich mal, aufs Land verlagert, beziehungsweise es eben wieder attraktiver macht, ist ein schönes Beispiel. Wie gesagt, bei dem Thema eben interprofessionelle Zusammenarbeit sitze ich eben in einem Ausschuss mit amerikanischen Professoren und Dekanen. Und da war ein Beispiel, weil wir uns eben auch darüber unterhalten hatten, aus Michigan, da hatten die das auch, eine Kampagne eben geschaltet, dass die Studierenden vom, wann war das, 6. oder 7. Semester, eben dann aufs Land gegangen sind und dort mal 4 oder 8 Wochen eben praktiziert haben. Zum einen eben, um Austausch zu gehen mit, sag ich mal, Social Care Workers, Primary Care Workers, das heißt auch mit Lehrern unter anderem, aber eben auch vor Ort mit der Bevölkerung. Da ging es dann mehr um Aufklärungsarbeiten, auch um 01en, weil dort eben, sag ich mal, zum einen die Bildung nicht so weit geschritten ist, das ist zum Glück in Deutschland nicht so, aber eben auch Versorgungsprobleme eben entstehen. Und deswegen ist das eine super Sache, die du gerade vorgeschlagen hast, und das funktioniert. Und ich sag mal, wenn es in Amerika funktioniert, warum sollte es hier nicht funktionieren? Das ist wirklich eine tolle Idee, daran sollten wir eigentlich festhalten, Konstantin.
Ja.
Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit und ja, sowas kann ich nur befürworten und das zeigt halt wieder einmal, wo so ein bisschen die Reise auch hingehen wird,
finde ich. Hast du Don't Look Up geguckt?
Nein.
Dann kannst du ja mal bei Netflix, hast du Netflix? Dann kannst du
ja, habe ich. Ja.
Dann lade den mal runter und guck den mal an. Der ist ganz, ganz ulkig, gerade weil du das mit dem Bildungsniveau gesagt hast. Der heißt einfach Don't Look Up und wenn du den Film guckst, dann lachst du bestimmt, weil, egal, ich spoiler jetzt nichts, aber die Leute, die den Film schon geschaut haben, die werden wissen, was ich meine. Ich wollte den Bogen jetzt nochmal spannen, zurück zum IRDS und dem Next Step, den wir jetzt da sozusagen haben, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon ausführlich angeteasert, was wir jetzt so inhaltlich in dem nächsten Jahr auf jeden Fall machen. Und beim IRDS, der International Association of Dental Students, wird auch einiges passieren. Wir sind nämlich jetzt gerade in der Vorbereitung fürs Mid-Year-Meeting. Das findet dieses Jahr in Jordanien statt. Und wir sind im Moment guter Dinge, dass das auch trotz der Pandemiesituation in Präsenz stattfinden kann. Also das Team vor Ort, das Local Organization Committee, arbeitet mit Hochdruck gerade an einem vernünftigen Hygienekonzept, dass wir da auch wirklich eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern begrüßen können, auffangen können. Klingt immer so ein bisschen grenzwertig. Auf jeden Fall findet unser Kongress da am 6. Ach nee, das Pre-Congress. Also der offizielle Teil findet, glaube ich, vom 10. Februar bis zum 17. Februar, glaube ich, eine Woche statt. Müsst ihr mal selber schauen. Ich habe jetzt die Daten nicht so ganz im Kopf, aber vielleicht kann man das ja auch mal verlinken oder sowas. Oder folgt uns einfach
verlinken in der,
genau, in der Beschreibung. Ne? Aber einfach ja, mal so für den ich sag mal, zahnmedizinischen Weitblick auch ins Ausland. Dort kommen halt ganz viele Studierende aus aller Welt. Und da gibt es einen Lecture Day, also einen wissenschaftlichen Teil sozusagen, wo es Vorlesungen gibt von vielen internationalen Professoren zum Beispiel hatten wir jetzt in, ich glaube, der letzte war in der Türkei, da hatten wir auch coole Vorlesungen von, ich glaube, da ging es primär um Ästhetik und ich weiß jetzt nicht genau, was das Thema ist, aber informiert euch mal, wenn ihr daran Interesse habt, im Februar mal Jordanien anzuschauen. Das ist nämlich, also kann man sich vorstellen, wie so ein Wanderkongress. Also sprich, man geht mit dem gesamten Kongress an drei oder vier verschiedene Orte, wenn man das Komplettpaket bucht und hat dabei die Chance, ganz Jordanien zu erkunden. Also von der, ich glaube, das ist sogar ein Weltwunder, ne? Petra, das ist dieses in Stein gemeißelte Tor oder sowas. Dann geht es einen Tag ans Tote Meer, kann sich dann da quasi einfach mal treiben lassen. Ich glaube, so lange sollte man da nicht drinbleiben, weil ich glaube, der Salzgehalt unfassbar hoch ist. Aber egal, ich glaube, für die Leute, die Bock haben auf sowas, einfach mal gucken. Das Mid-Year-Meeting vom IADS in Jordanien ist eine heiße Empfehlung von meiner Seite. Da sitzen wir jetzt gerade in der Organisation und es werden in den nächsten Tagen die näheren Informationen gepostet. Auch auf deren Instagram, auf unserem Instagram werden wir das teilen. Und ja, ich glaube von meiner Seite aus, it's a wrap. Also wir haben, glaube ich, alles, was wir besprochen wollten. Oder besprechen wollten, besprochen, so. Und ich bin auch schon, man merkt, die Stimme wird lethargisch. Hast du noch irgendwie was auf deinem Zettel, oder?
Nee, also wir sind tatsächlich durch, wir haben alles durchgesprochen. Wir können, also ich fand es einfach wieder klasse. Ich sag mal, wir haben natürlich eine kleine Vorbesprechung gehabt, aber wie wir dann jetzt, sag ich mal, von Höckchen auf Stöckchen gekommen sind, neue Ideen auch entwickelt haben in der Podcast-Folge selbst, ist auf
Ja.
jeden Fall wirklich schön. Es war eine runde Sache, so kann man das Jahr starten. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Wie gesagt, wir haben immer noch einen spannenden Gast. Da
Ja.
ging es auch letztendlich, die Vorbesprechung hatten wir ja schon in Madrid geführt, aber viel mehr möchte ich gar nicht sagen an der Stelle. Da gehen wir dann nochmal genauer drauf ein. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Danke,
Cliffhanger. Ja,
Konstantin.
vielen Dank, Zino. Mein Gott, das hat echt Spaß gemacht. Dann
Auf
verabschieden
jeden
wir uns
Fall.
jetzt mal ja, und hören uns dann beim nächsten Mal beim Zani-Talk, ne?
So machen wir das. Ciao.
Ciao, ciao.